Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Hallo Anna.
Hallo.
Heute im Kino also Teil 2 von Teil 3 der Tribute von Panem, Mockingjay Episode 2. Ist da die Luft raus bei dieser Reihe oder schafft es einen würdigen Abschluss?
Also die Luft ist hier auf keinen Fall raus. Nun kann man natürlich darüber reden oder nicht, ob es nun Sinn gemacht hat, diesen dritten Band in 2 Filme aufzuteilen. Die einen sagen, es bringt natürlich mehr Geld, weil man diese Maschinerie, die dahinter steckt, die Werbemaschinerie, zweimal anwerfen kann. Dramaturgisch hätte man es sicherlich auch in einem erzählen können. Aber so hatten wir mehr oder weniger, also wir, das heißt die Fans, ein Jahr mehr lang Zeit, uns auf das große Finale freuen zu können, was nun jetzt da ist. Und auch das ist nicht wirklich richtig groß geworden, sondern eher angemessen. Also wenn ich mich zum Beispiel erinnere an das Ende vom Hobbit, das war ja eine 2,5 Stunden lang dauernde aufgeblasene Schlacht, in der wirklich jeder Zwerg noch einmal durchs Bild geworfen wurde. Und das bleibt hier bei Mockingjay Teil 2 zum Glück aus, weil sich hier wirklich auf die Geschichte konzentriert wird, auf das Schicksal von Katniss, die ja zum Spotttölpel, zur Revolutionsfigur stilisiert wurde, obwohl sie es eigentlich nie wollte, und hier natürlich der Bogen geschlagen wird zum ersten Film. Was ist aus diesem Mädchen geworden, was eigentlich nur ihre Schwester retten wollte und jetzt die ganze Revolution angezettelt hat, wie ist sie auch ja von den Machthabern missbraucht worden auf beiden Seiten. Also einmal von Präsident Snow, der sie dreimal in die Arena geschickt hat oder zweimal in die Arena und dann einmal in der Revolution gegen sie gekämpft hat, und dann auf der anderen Seite aber auch Elma Coyne, die Rebellionsanführerin, gespielt von Julianne Moore, die Katniss auch eigentlich nichts anderes als missbraucht hat, um eine Identifikationsfigur zu bieten. Und das wird hier jetzt zu Ende erzählt in einem nicht epischen, aber doch sehr, sehr würdigen Finale, weil Katniss sich einfach bewusst wird ihrer Rolle, die sie gespielt hat in der Revolution, und selber auf eigene Faust mit einem kleinen Squad-Team, mit einer Sondereinheit in das Kapitol abtauchen will, um Präsident Snow zu töten. Und du merkst schon so ein bisschen an meinen Ausführungen, es ist tatsächlich beim vierten Teil der Mockingjay-Reihe, der Panem-Reihe so, wer Teil 1 bis 3 nicht gesehen hat, muss an dieser Stelle nicht anfangen, den vierten zu gucken, denn man versteht ohne Vorkenntnisse wirklich nichts.
Aber bei diesen Filmen sind ja auch einige Größen dabei, also Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence, die eben Katniss spielt, über die du gesprochen hast, Donald Sutherland, Julianne Moore, auch Philip Seymour Hoffman. Vor seinem Tod noch wurde der Film gedreht und deswegen kann man ihn hier noch sehen. Sind die gut genug, um diesen Film nochmal richtig hochzuziehen, obwohl es storymäßig eigentlich nicht mehr so viel hergibt?
Das auf jeden Fall, weil es hier fast schon so ein bisschen ja kammerspielartig auf ein Duell zwischen Katniss und dem Präsidenten Snow, der eben von Donald Sutherland gespielt wird, hinausläuft. Es ist genauso wie Katniss-Films, aber auch Peters Film, der von George Hutcherson gespielt wird, der hier nochmal ja, mehr oder weniger zu einer tragischen Figur verkommt. Und diese Schauspieler, es klingt natürlich immer so, dass die große Schauspieler sich so einem Franchise hingeben, was Panem ja am Ende ist, aber gerade auch dadurch, durch diese schauspielerische Qualität, die wirklich alle Nebenfiguren mitbringen, auch Stanley Tucci, der dabei ist, Woody Harrelson, der wieder zu großem aufläuft, dadurch gewinnt der Film natürlich auch, weil sie nicht eben einfach nur zu Stichwortgebern verkommen, wie das vielleicht in anderen Filmen der Fall ist, oder das, wenn man das mit Twilight vergleicht, ein Robert Pattinson oder eine Kristen Stewart, schauspielerisch natürlich unter dem Niveau von Jennifer Lawrence oder Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman und Co. sind. Also das ist auch Spaß nach diesem Film, einfach den Schauspielern beim Spielen zuzugucken, weil die auch, das merkt man dem Film an, unglaublich Spaß hatten, ihre Rollen auszufüllen. Es sind jetzt natürlich nicht alles Charakterfiguren, die da dargestellt werden, aber von diesen Young Adult Filmen, diesen Jugendbuchverfilmungen, die wir ja nun wirklich in der letzten Zeit um die Ohren geworfen bekommen haben im Kino, ist es bei Panem eben auch das erzählerische Qualität, eigentlich dieses Brandaktuelle, was dieser Film mitbringt. Wenn ich mir irgendwie die Bilder vom Wochenende angucke in Paris und das mit Panem in Bezug bringe, da gibt es Szenen im Film, wo man eine Gänsehaut bekommt, wo Flüchtlinge vor dem Kapitol stehen und durch einen Zaun wollen und es fallen Bomben vom Himmel und es gibt ganz viele zivile Opfer, die dem Terror ausgesetzt sind. Die Tribute von Panem hat im Laufe der Jahre und auch in den letzten Wochen wieder eine Aktualität bekommen, die eigentlich traurig ist, aber umso wichtiger ist es eigentlich, dass man sich diesen Film anguckt.
In unserem zweiten Film geht es auch um ein Mädchen, um eine Frau, die irgendwie klarkommen muss in der Welt. Ist aber, denke ich, ein ganz anderer Film, The Diary of a Teenage Girl. Ich habe kurz befürchtet, dieser Film ist so ähnlich wie die harte Jungsreihe mit Axel Stein aus den 2000ern, nur eben aus der Mädchensicht. Aber ich habe das Gefühl, Anna, Diary of a Teenage Girl, es bietet doch ein bisschen mehr als dreckige Witze, oder?
Es ist definitiv ein bisschen mehr als dreckige Witze. Es ist so ein bisschen, also diese Figur, die das Tagebuch hier schreibt, Minnie, 15 Jahre alt, lebt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in San Francisco. Es ist das Jahr 1975, also über diesem allem schwebt ein so ein bisschen die Flower Power Generation und diese Minnie fängt an, Tagebuch zu schreiben und ihr erster Eintrag ist tatsächlich, sie mag Eltern schockieren, aber sie schreibt mit ihren 15 Jahren, ja, ich hatte gerade Sex, ich bin ein vollkommen anderer Mensch. Und wenn man sich dann mal anguckt, mit wem sie da gerade Sex hatte, dann müsste man eigentlich sofort das Jugendamt anrufen, denn der Freund ihrer Mutter hat sie entjungfert und sie blüht jetzt sexuell auf mit ihren 15 Jahren und schreibt immer weiter dieses Tagebuch, wobei sie es auch gar nicht mehr nur schreibt, sondern auch zeichnet und einspricht, ganz oldschool in ein Diktiergerät und ihre ganze Umwelt, ihre ganze Umgebung daran teilhaben lässt. Sie steht zum Beispiel in einer Szene in einem Bus und lässt sich über ihre sexuellen Abenteuer aus und der ganze Bus hört mit. Das Ganze ist so ein bisschen comichaft inszeniert. Das basiert auf einer Graphic Novel. Also dieses Comichafte taucht auch immer wieder in der Erzählstruktur auf. Kristen Wiig spielt die Mutter, Alexander Skarsgård spielt den Vater. Der Film ist vor ein paar Wochen, glaube ich, in Amerika gestartet, lief bei uns schon im Februar auf der Berlinale in der Generation 14+. Also dieser Filmreihe auf der Berlinale, die immer so ein bisschen abseitig behandelt wird, aber wo es sich auch mal lohnt, einen genauen Blick drauf zu werfen, weil eben solche Filmperlen wie Diary of a Teenage Girl da rauskommen am Ende. Denn das ist der Film am Ende. Ein wunderbarer Film, die Figur eine Mischung aus Lena, also so ein bisschen Lena Dunham in der Miniaturversion, trifft auf Nymphomaniac, also dieses jugendliche, unschuldige Sexuelle, was da auftaucht, hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist jetzt vielleicht nicht irgendwie eine Alternative zu Panem, einfach von der Dimension der Filme her, sondern eine wunderbare Ergänzung.
Naja, okay, und wenn wir schon mal dabei sind, dann sprechen wir auch noch über einen dritten Film mit Mädchen, denn die scheinen irgendwie eine tragende Rolle zu spielen. Der dritte Film ist Ich und Earl und das Mädchen. Ist das eine Dreiecksgeschichte?
Nein, es ist keine Dreiecksgeschichte und hier ist so ein bisschen das Problem, es ist wieder eine Jugendbuchverfilmung, auch eine, die auch schon sehr, sehr drehbuchhaft geschrieben ist, die aber im Deutschen eine sehr, sehr wichtige Information vorenthält. Der Film heißt im Original nämlich Me and Earl and the Dying Girl, also ich, Earl und das sterbende Mädchen und darum geht's auch. Es ist ja vielleicht in Ansätzen ein bisschen vergleichbar mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter, trifft auf Be Kind, Rewind von Michel Gondry, also so eine Jugend- eine Coming-of-Age-Geschichte eines Jungen, der Ich-Erzähler Greg, der im Film 16, 17 Jahre alt ist, so ein Außenseiter an der Highschool, der mit seinem besten Freund zusammen Earl Kurzfilme gemacht hat oder Kurzfilme dreht, 42 an der Zahl und wirklich die ganze Filmgeschichte quer über parodiert und das Mädchen, das auftaucht, das ist Rachel und die erkrankt an Leukämie und ich, also Earl, wird zwangsverpflichtet von seiner eigenen Mutter, sich auf einmal um Rachel zu kümmern, obwohl die beiden nie wirklich miteinander was zu tun hatten, aber über diese ja sich zärtlich anbahnende Freundschaft wird Earl nochmal kreativ, er dreht für Rachel einen Kurzfilm und dieser ganze Film ist eine Liebeserklärung an das Kino. Der Regisseur selber war Assistent von Martin Scorsese, von Nora Ephron, er hat mit Alejandro González Iñárritu zusammengearbeitet und es sind ganz viele Anspielungen auf die Popkultur und auf die Filmgeschichte in diesem Film versteckt, der sich eigentlich aufblättert wie so ein cineastisches, cinephiles Bilderbuch. Es ist unglaublich viel Spaß macht, all diese Feinheiten und Einzelheiten zu entdecken und dann auch bei dieser Tragweite, diese Coming-of-Age-Geschichte, die hier erzählt wird. Es ist eigentlich die Coming-of-Age-Geschichte eines Film-Nerds, also eines Filmliebhabers. Es ist mehr oder weniger die Coming-of-Age-Geschichte von uns, die wir das Kino so lieben. Und wenn er am Ende in der Projektion seines eigenen Kurzfilmes, den er für Rachel gedreht hat, steht und über Rachel hinweg dem Tod ins Auge blickt, die im Sterben liegt, es ist an dieser Stelle auch kein Spoiler, weil es ja eigentlich schon im Titel verankert gewesen wäre, hätte man sich an das Original gehalten. Das ist so ein Kinomoment, in dem ich in diesem Jahr, es ist für mich einer der Kinomomente des Jahres, also diese Spiegelung von ihm da zu sehen, bei der ich, selbst wenn ich jetzt noch dran denke, Gänsehaut bekomme, also ich, Earl und das Mädchen ist für mich einer der Geheimtipps in diesem Jahr, möchte ich fast sagen.
Ein Mädchen, das die Welt von Panem rettet, ein Mädchen, das erwachsen wird und eins, das mit Leukämie zu kämpfen hat, das sind die Kinofilme der Woche. Ich danke dir, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.